Lasst uns hören das Evangelium aus dem Johannesevangelium im 15. Kapitel. Unser Herr spricht: Wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, bleibt ihr in meiner Liebe, so wie ich meines Vaters Gebote gehalten habe und bleibe in seiner Liebe. Das habe ich euch gesagt, auf dass meine Freude in euch sei und eure Freude vollkommen werde. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch liebe. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch hinfort nicht Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, auf das, worum ihr den Vater bittet in meinem Namen, er es euch gebe. Das gebiete ich euch, dass ihr euch untereinander liebt. Ehre sei dir, Herr. Lasst uns miteinander unseren Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Das Wort Heiliger Schrift, durch das wir den Herrn bitten, heute zu uns zu reden, ist genommen aus dem Evangelium von Johannes, dort im 15. Kapitel, wo Johannes den Herrn Jesus es so sagen hört: Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich gebe zu, das ist ein Wort des Johannes. Und Johannes hat sein Evangelium geschrieben, so 60, 70 Jahre nach dem Tode Jesu. Zu der Zeit hatten sich Eindrücke kristallisiert und die Worte des Herrn wurden weitergegeben, damit die Gemeinden wussten, woran sie festhielten. Aber das Wort gilt heute auch. Aber wie? In dieser kurzen Zusammenfassung ist es ja ein Wort, das von der Erwählung spricht. Sind wir erwählt? Oder sind wir beigetreten? Wer hat uns erwählt? Lasst mich versuchen, diesen Gedanken mit euch zu teilen, indem ich drei Anläufe mache. Der erste ist dieser. Stellt euch mal vor, dass wir alle auf einer Pilgerschaft sind, zurück in das erste Jahrhundert, als unser Herr auf Erden lebte. Irgendwie haben wir das mal mitgekriegt, dass da dieser, wir würden heute sagen, verrückte Knabe da in Palästina, in Galiläa rumpredigt und sonst was macht. Vielleicht haben wir ja eine Chance, wenn wir jetzt nach Palästina gehen, dass wir ihn da treffen. Und was erwarten wir? Nun, wir sind geprägt durch unsere Kultur. Wir erwarten, dass irgendwo wir erstmal ja eine Reihe von Plakaten sehen. Da sind aber keine. Na Mensch, will dieser Mensch denn nicht eine Partei gründen? Dann muss er doch Plakate haben. Abgesehen von all den anderen technischen Dingen. Finden wir aber nicht. Na, vielleicht hat er sich auf dem Marktplatz hingesetzt mit 1, 2, 3 seiner Freunde und führte eine Liste nun, so wie wir dem Militär beitreten, ein Recruiting Office. Hat er dann sein Bleistift in der Hand und sagt, willst du, willst du, willst du, willst du. Überlegt euch mal, ist das nicht die Art und Weise, wie wir oft in den Kirchen Mitglieder sammeln, als ob wir sie zum Militär rekrutieren? Denn wir geben den Menschen ja doch die Freiheit, dass sie entscheiden können, ob sie diesem Laden beitreten wollen oder nicht. Denn irgendwie muss es doch den Menschen gegeben sein, dass sie wählen dürfen, ob die diesen Christus nun wollen oder nicht. Wir sind auf unserer Pilgerreise nach Galiläa doch nur gekommen, um da mal zu schnüffeln, um zu sehen, was da los ist. Es ist aber kein Tisch aufgestellt mit Listen zum Rekrutieren von Leuten, als Jünger Jesu. Wie hat Jesus seine Jünger sich zusammengesucht? Darf ich es wieder norddeutsch sagen? Er gammelte durch die Landschaft, hat gepredigt, hat geheilt und ab und an hat er sich dann einen vorgeknöpft und hat gesagt, du Fischer, du da und du, dein Bruder, lass das mal alles stehen und liegen und komm mit mir, folgt mir, folgt mir, folgt mir. Und bei einer anderen Gelegenheit hat er wieder so einen schrägen Charakter gekriegt. Ein Steuermann. Und sagt, lass das mal nach. Komm mit mir, folge mir. Und so hat er sich eine Gruppe zusammengesammelt von 12 Jüngern, ganz eng um sich herum. Die hat er gerufen, berufen. Und in den Ruf hinein kamen dann auch mehr oder minder Freunde und Frauen, die ihn dann unterstützt haben. Und so hat er seine Mission getrieben. Und dieser Jesus sagt nun, zu denen ganz besonders, überlegt euch mal, ihr seid nicht zu mir gekommen und habt euch eingetragen, aus freier Entscheidung, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch gerufen und ihr konntet antworten, weil ihr den Ruf gekriegt habt. Das ist der primitive Anfang. Gehen wir mal ein wenig weiter. Dieser Anfang hat seine Folgen, seine Sequenzen gehabt in der Kirchengeschichte. Und was wir daraus entwickelt haben, aus diesem Gedanken von ich habe euch erwählt, ihr habt nicht mich erwählt, ist die Lehre von der Vorherbestimmung oder von der Prädestination, die hierzulande natürlich gar nicht gut wachsen will, weil diese Lehre ja was zu tun hat mit dem ich habe euch erwählt und ihr nicht mich, denn in diesem Lande haben wir uns alle ja erwählt, was wir wollen. Und immer wieder ist die Opportunity of America, dass wir frei wählen können. Aber hören wir mal hin.
Es fing ja an mit Paulus. Irgendwie hat der Paulus verstanden, nachdem er vor Damaskus beim Schopfe genommen wurde, dass er irgendeinen Ruf hat. Und dass er gar nicht verantwortlich war dafür, dass er Christ wurde, sondern das war jemand anders. Er konnte ja gar nicht anders als antworten. Und dann fing er an zu denken, als der gute jüdische Theologe. Na, wie ist das denn? Bin ich denn bestimmt zu etwas? Bin ich herausgerufen worden aus etwas zu etwas? Bin ich bestimmt? Und dieser Gedanke ist sehr grundlegend für Paulus. Denn dann weitet er das aus im Römerbrief. Sind die Juden dann noch bestimmt zu etwas? Und bestimmt und bestimmt und bestimmt. Und für die, die bestimmt sind, dienen alle Dinge zum Guten, sagt er im Römerbrief. Auf Paulus aufbauend, der große Theologe des Altertums, Augustinus. Der hat nun die biblischen und die paulinischen Gedanken zusammengefasst und hat ein klares, systematisches System draus gemacht. Wir sind prädestiniert in unserem Verhalten zu Gott. Gott hat uns gerufen und wir antworten. Und die, die nicht gerufen sind, die können ja auch nicht antworten. Das gibt also jetzt zwei verschiedene Welten. Die Welt Gottes und unsere Welt. Und Augustin ist mit dieser klaren Scheidung zum großen Lehrer der westlichen Kirche geworden. Die großen Lehrer der Kirche konnten nicht mehr rumrum. Sie mussten sich auch auseinandersetzen mit dem Gedanken, sind wir nun prädestiniert oder nicht? Was liegt an? Kommt Luther daher? Und Luther ist Augustiner. Luther kennt seinen Augustin. Ich glaube direkt auswendig zum großen Teil. Auf Latein. Und Luther sagt auch, ja, ja, wir sind prädestiniert. Aber Luther ist vorsichtig und sagt, wir sind prädestiniert zum Heil. Luther ist kein Philosoph. Luther sagt, nee, wenn ich das sage, muss ich auch das sagen. Luther sagt das eine und lässt das andere aus. Er sagt nur, wir sind prädestiniert zum Heil, wenn wir zum Heil kommen. Wenn wir hineinkommen in die Gemeinschaft der Glaubenden, ist das, weil wir irgendwie hineingerufen worden sind, hineingezogen worden sind und nicht, weil wir uns frei entschieden haben. Da lässt er stehen. Kommt sein großer Kollege in Genf daher, der Herr Calvin, der philosophisch ein wenig besessener ist als Luther, und sagt, na, wenn wir A sagen, müssen wir auch B sagen. Wenn Gott also einige bestimmt zum Heil vorneweg, egal was sie tun, und die anderen kommen nicht zum Heil, dann müssen wir sagen, Gott hat die verdammt. Und nun haben wir diese absolute Zweispaltigkeit im Denken der Kirche, dass die in Christus erwählt sind zum Heil und die nicht in Christus sind, erwählt zur Hölle. Und Bände und Bände und Bände und Bände sind darüber geschrieben worden. Auch die konnten also nicht drumherum um die Frage, sind wir erwählt? Lass mich noch John Wesley erwähnen. Der konnte auch nicht drumherum. Der musste auch sagen, ja, ich glaube an die Vorherbestimmung, ich glaube an die Prädestination, aber das bedeutet was Besonderes. Und der Trick, den John Wesley hat, und den hat er so ein bisschen gemeinsam mit den Katholiken, ist, wenn wir geboren werden, dann ist das ja schon ein Zeichen der Gnade. Das Gewissen, das wir haben, ist ja schon ein Zeichen der Gnade. Das ist alles, wie er nennt, die vorlaufende Gnade, prevenient grace, vorlaufende Gnade vor allem, was wir Menschen tun. Die Gnade Gottes umgreift uns. Das ist das große Geheimnis, das alles zusammenhält. So viel zur Theologie. Der dritte Anlauf. Was steckt da nun drin in der Erwählung? Was kann ich von mir sagen und von meinem Leben im Glauben? Habe ich mich dazu entschieden oder bin ich hereingerufen worden und habe geantwortet? Und das ist was Verschiedenes. Antworten und Entscheiden ist ganz verschieden. Der Text gibt uns 5 verschiedene Gedanken um 5 verschiedene Begriffe herum, die wir uns mal angucken wollen. Der erste ist natürlich der der Liebe. Wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Bleibt in meiner Liebe. Bleibt in meiner Liebe. Mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch liebe. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Ich gebiete euch, dass ihr euch untereinander liebt. Nun, wir wissen ja, die Liebe, von der hier geredet wird, ist die Agape, diese überschwängliche Liebe, die an sich gar keinen Grund hat in irgendwas. Das beste Beispiel, glaube ich, sehen wir immer noch in der schwangeren Mutter, die ihrem Kind Leben gibt. Und die Mutter steht zu ihrem Kind, come hell or high water. Einfach, weil Liebe Liebe ist, nicht weil das Kind es braucht oder nötig hat oder verdient hat. Das ist ja alles nebensächlich. Die Mutter liebt, weil sie liebt. Fertig. Das ist die Liebe. Und die Liebe zu Gott, von Gott und zu Gott, so wird hier gesagt, ist das Erste. Dann kommt hinterher, dass wir dadurch lernen, wie wir einander lieb haben können. Und immer wieder, ihr habt es schon ein paar Mal gehört von mir, habe ich den schweren Gedanken, so in einigen Gottesdiensten, da sagen die immer, liebt euch untereinander, dann merkt ihr auch, wie Gott euch liebt. Ich glaube, das ist umgekehrt. Haben wir irgendwie Zugang zur Liebe unseres Gottes, dann wird auch unser Herz größer und wir verschwenden die Liebe, wie es im Neuen Testament dargestellt wird. Der zweite Gedanke ist, und das erstaunt gleich daneben, der Gedanke vom Gebot. Wenn ihr meine Gebote haltet, bleibt ihr in meiner Liebe. Ich habe meines Vaters Gebote gehalten, so gebiete ich euch. Man kann also die Gebote nicht einfach rauswerfen und sagen, ja, ich liebe, ich brauche keine Gebote mehr. Dann machen wir nämlich die Gebote zu einer Last. Dann sind alle Gebote eine Last. Können Gebote nicht auch Wegweiser sein? So wie Jesus hier sagt im Text. Ihr braucht nicht knechtisch zu sein. Denn für Knechte sind Gebote Lasten. Ich habe euch Freunde genannt und für Freunde sind Gebote Wegweiser. Und alles das drittens, damit ihr Freude habt und die Freude vollkommen wird. Wesley hat den schönen Gedanken ausgedrückt, dass die Liebe mit der Freude nie aufhört und im Himmel immer noch wächst. Die Vorstellung mag primitiv sein, aber der Gedanke, dass es immer weiter geht und immer weiter wächst, ist ein wichtiger Gedanke, der ernst zu nehmen ist. Vielleicht geht es euch wie mir, dass ich, besonders wenn ich meine Down-Momente habe, an dieser Freude oft zweifle. Und wenn ihr wie ich so ein Stückchen Depression geerbt habt von irgendjemandem in eurer Familie, dann sagt ihr auch, wozu denn all das? Ich kriege zu wenig von dem, von dem, von dem. Die Freude, das ist die Verheißung, soll voll und vollkommen werden. Geben wir es nicht auf. Ich halte an, an Christus Jesus, meinem Herrn, denn darin ist mir die Freude verkündigt und ich werde ein voller Mensch. Und mit der Freude bin ich dann eben ein Freund. Er nennt mich Freund. Kein Knecht. Ja, wir sind alles Knechte. Wir müssen uns beugen. Ja, Herr, ja, yes, Sir, yes, Sir. Das ist ja der Feudalismus unserer westlichen Welt. Es gibt solche, die sind oben und solche, die sind unten. Das ist aber nicht die Welt unseres Herrn. Das ist nicht das Reich Gottes, das er predigt. Wir dürfen uns freuen in einer Beziehung, wo wir vielleicht von Paulus gelernt noch sagen, Herr, Herr, aber wir meinen nicht den Despoten. Wir meinen nicht den Diktator. Die Zeit des Feudalismus ist vorbei, denn die ist hier gar nicht gewesen, selbst wenn das Wort Herr gebraucht wird. Und der letzte Gedanke. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt auf das, worum ihr den Vater bittet, im Namen es euch gebe. Frucht, Frucht, Frucht. Ist das nicht der Sinn des Lebens? Lehnen wir uns nicht manchmal zurück beim Glas Wein und sagen, wozu war mein Leben bloß gut, wozu habe ich gelebt? Habe ich irgendwas an Frucht zu zeigen, was habe ich geschafft? Habe mich abgerackert, habe eine Familie durchgezogen, dann sind sie mir weggestorben. Die Kinder hauen nicht hin, wozu das alles? Wo ist die Frucht? Wo ist meine Frucht? Frucht, biblisch gesehen, ist immer etwas, was nicht ausgerechnet werden kann, was nicht gezählt werden kann, was nicht produziert werden kann, was nicht richtig gemanagt werden kann. Frucht gedeiht verschwenderisch, wenn der Boden gut ist und wenn das Wetter gut ist. Solche Frucht sind wir eingeladen zu bringen. Frucht, die in unser Leben durch die Jahre wächst und Zeit dazu braucht, sodass manchmal, wenn ich mich über mich selber ärgere, dass ich da nicht so vollkommen bin, wie ich gerne sein möchte, um einen Eindruck zu schinden und so weiter, das Wort zurückkommt, nun mal langsam, junger Mann, du brauchst die Zeit, etwas zu lernen, du bist in meiner Hand. Denn ich habe dich erwählt. Du hast mich ja nicht erwählt. Du trägst ja nicht die Verantwortung, ich trage sie, du bist mein. Oh, liebe Schwestern und Brüder, mögen wir es glauben. Wir sind in seiner Hand, wir sind sein, denn wir sind erwählt. Nun können wir antworten in Freiheit, freigesetzt durch diesen Ruf und sagen, ja, Herr, ja, Herr. Und lasst uns singen als Antwort dieses alte Lied. Ich bete an die Macht der Liebe. Lass uns bitten um den Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und gebe dir Gnade. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. So nimm dann meine Hände.